In der heutigen Folge schauen wir auf die Ergebnisse der Jackson Hole-Tagung, gehen auf den größten europäischen Ticketverkäufer ein, besprechen die Neuordnung des Kaffeemarktes und haben einen Rekord bei den Kryptos zu vermelden.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute am Dienstag, den 26.08.2025, starten wir wie gewohnt mit dem Rückblick in eine Börsenwoche, Lukas, die relativ schwach begann und sich zum Wochenende wieder gut erholte. Lukas, du kommst gleich nochmal drauf zu sprechen, Stichwort Jackson Hole.
Ja.
Ach übrigens, vielleicht kleiner Schmunzler zu Anfang der Folge. Heute ist der 26.08. Das ist in den USA ein ganz besonderer Tag. Lukas, magst du Wassereis in der Sorte Kirsche?
Nee, ja, Wassereis ist sowieso nicht meins.
Ja, heute ist der National Sherry Popsicle Day. Kannst du ja mal gerne nachgoogeln.
Ja, Wahnsinn.
Ne?
Ey, ist ja wirklich ein ganz besonderer Tag.
So ist es. Ja, komm, starten wir.
Schöne Grüße in die USA an der Stelle.
Starten wir mit ein bisschen unnützen Wissen rein. Schauen uns jetzt aber wie gewohnt den DAX an. Dort haben wir, Achtung, Wortspiel. Und kurz vor den kirschroten Gefilden dann nochmal gerettet. Also der DAX schloss auf Wochenbasis bei 0,02% im Plus und einem Punktestand von 24.318 Punkten. Ja, weiterhin sind wir nicht weit weg vom Allzeithoch aus Juli, welcher bei 24.550 Punkten notiert. Und das, obwohl auch gestern der Wochenstart eher wieder so geht, so gut war. Ne? In den USA sah das Bild in der letzten Woche ähnlich aus. Der S&P 500 konnte ebenfalls ein leichtes Plus von 0,27 verzeichnen. Der technologielastige Nasdaq lag zum Wochenschluss bei minus 0,9%, also im roten Bereich. Und diese Diskrepanz ist schon auffällig. Big Tech hat letzte Woche ein wenig federn lassen müssen. Nvidia mit minus 1,39, Apple mit minus 1,7% und Meta mit knapp minus 4% zeigen das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, es hat ein Stück weit ein Shift in die Breite stattgefunden. Ich finde, ganz gut sieht man das am S&P 500 Equal Weight, wo alle Unternehmen das gleiche Gewicht mit 0,2% besitzen. Dieser macht in der letzten Woche 1,97% plus. Oder auch der Russell 2000, ein Index mit den 2000 amerikanischen Nebenwerten. Vielfach auch aus der Industrie. Dieser Index macht sogar 3,38% plus. Ja, schon interessant, ne? Ja, also sämtliche Indizes, wie gerade eigentlich erwähnt, konnten dann nach schwachem Börsenstart oder Wochenstart dann zum Wochenende ganz gut zulegen. Lukas, ich habe es gerade schon angeteasert, was hat Jerome Powell zum Besten gegeben?
Ja, genau. Im Prinzip hat die ganze Börse auf den Freitag gewartet, denn hier fand die Rede vom Fed-Chef Jerome Powell statt in Jackson Hole und die Märkte haben gehofft, hier schon die ersten Anzeichen zu erkennen, was mit den Zinsen im September passiert. Und ja, tatsächlich, die Rede kam sehr gut an, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen tatsächlich im September gesenkt werden, ist auch während der Rede wieder gestiegen. Und dennoch ist die Notenbank laut Fed-Chef auch in einer eher schwierigen Lage. Inflationstechnisch gilt es abzuwarten, ob die Inflation vielleicht einmalig oder auch dauerhaft ansteigt durch die Zölle. Auch der Arbeitsmarkt, da gab es ein Statement zu. Hier geht der Fed-Chef tatsächlich davon aus, dass es unter anderem, ganz interessant, an der Migrationspolitik von Trump liegen könnte und deswegen auch nicht mehr so viele Jobs geschaffen werden müssen, wie vielleicht ursprünglich auch immer vermutet. Aber auch hier bleibt es abzuwarten, ob das tatsächlich der Fall ist. Alles in allem wertet die Notenbank die Situation so ein, dass der schwache Arbeitsmarkt aktuell ein stärkeres Gewicht hat als die Inflation, was dann auch die Märkte wieder gefeiert haben, weil das für eine Zinssenkung spricht. Darüber hinaus hat man noch das geldpolitische Rahmenwerk angepackt und überprüft und das aus 2020 eingeführte inflationsgesteuerte Rahmenwerk wurde wieder ersetzt hin zum orthodoxen Ausrichtung und das bedeutet, dass die Notenbank nun halt auch schon früher handeln kann. Mhm. Es reicht also jetzt aus, dass nur Risiken Also wenn sich Risiken erhöhen, die die Preisstabilität gefährden, würde schon ausreichen, dass die da geldpolitisch handeln können. Das heißt, wenn Zölle erhöht und man erwartet, dass die Inflation ansteigt, könnten sie schon reagieren. Jetzt wartet man ja aktuell eher, wenn die Inflation schon angestiegen ist. Und das hat sich auch dann auch mal geändert.
Also die Priorisierung von Inflation.
Genau, man geht jetzt mehr.
Ein bisschen im Hintergrund, ne?
Genau. Ja, man geht jetzt mehr in Hinrichtung agieren statt reagieren. Ja, okay. Und dann kam gestern noch, vielleicht auch nochmal ganz kurz, eine kleine Info hier aus unserem Land: Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Tatsächlich eine, ich würde mal sagen, vorsichtige Überraschung, denn der Index stieg leicht von 88,6 auf 89 Punkten an. Wir sind also immer noch unter 100, also eher schlecht, aber dennoch ein überraschender Anstieg.
Der IFO,
und
das, ne, war das?
Genau. Ja, und das trotz des Zolldeals, der jetzt auch nicht so positiv war.
Hat der DAX jetzt gar nicht großartig niedergespiegelt. Also es war gestern eher ein leicht schlechterer Tag, aber genau, eine positive Überraschung ist erstmal nicht verkehrt. Ne?
Genau. Jo,
okay.
So viel.
Dann komme ich nochmal zu den Zinsen. Du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Schau nochmal auf die 10-jährige Bundesanleihe. Ist eigentlich in einer engen Bandbreite letzte Woche gelaufen, liegt weiter bei 2,77%. Die Treasuries aus den USA sind nach der Rede von Powell um ein paar Basispunkte gefallen und liegen aktuell bei 4,28. Gold konnte in der letzten Woche leicht zulegen, plus 1,09% bei einem Stand von 3.372 US-Dollar pro Feinunze. Und hin zu den Kryptos, der Bitcoin hat in der letzten Woche 0,35 verloren. Am Freitag nach der Rede von Powell ging es relativ stark nochmal nach oben, nur um dann ja bis heute eigentlich wieder auch relativ deutlich zu korrigieren. Wir sind jetzt ungefähr bei knapp 110.000 US-Dollar. Bei den anderen Kryptowährungen sah es noch ein bisschen anders aus. Lukas, du hast, glaube ich, noch zwei, drei Sätze zu Ethereum. Ne?
Die Stimmung am Sonntag war halt bei Bitcoin etwas eingetrübt. Und das trotz der Nachricht, dass die Philippinen eine strategische Bitcoin-Reserve in Höhe von 10.000 Bitcoins planen. Also das war eher positiv. Negativ war nämlich ein eher etwas größerer Verkauf. Wir haben gerade Bitcoin-Reserve bei den Philippinen in Höhe von 10.000 gehört und gleichzeitig lief ein Verkauf von 24.000 Bitcoins.
Ein etwas höherer Verkauf
im Gegenwert von 2,7 Milliarden US-Dollar. Und ganz interessant, Profiteur dieser Transaktion ist nämlich Ethereum, denn ein Großteil der Erlöse ging in die zweitgrößte Kryptowährung. Insgesamt wurden 551.861 Ethereums gekauft, auch etwas mehr als 2 Milliarden. Und das treibt natürlich das Thema Ethereum nochmal an. Und am Freitag schon etwas gestiegen, am Freitag schon deutlich gestiegen. Und erreichte dann auch am Freitag ein neues Allzeithoch nach circa, wie lange ist es her?
Vier Jahre.
2021. Ja. Neues Allzeithoch markiert, 4.946, ist seitdem wohl auch schon wieder ein bisschen nach unten gekommen. Du hast den aktuellen Stand.
Ja, ich gucke gerade mal rein, 4.409, also schon wieder relativ deutlich korrigiert.
Ja.
Gewinnmitnahmen oder auch das Sentiment, was sich jetzt vielleicht ein bisschen verschlechtert hat.
Genau.
Wohler gehört dazu, ne?
Definitiv. Also wenn man überlegt, Ethereum dürfte ungefähr 20% im Plus sein oder vielleicht jetzt ein bisschen darunter, war aber zwischendurch, wir hatten vor zwei, drei Wochen mal eingesprochen, plus 50% in einer Woche, da sieht man mal Ethereum beim laufenden Jahr fast mal 50-60% unter Wasser, jetzt sind wir wieder bei 10-20% im Plus, also ja, Vola gehört dazu.
Dagegen ist der Bitcoin ja fast schon stabil, ne?
Schon, ja.
Ja.
Ja, aber so viel zu dem Thema.
Genau, und da kannst du, glaube ich.
Hast du noch?
Ja, oder? Nee, schon durch. Du kannst, glaube ich, sofort mit dem Mittelblock weitermachen.
Ich habe Gold überhört.
Ja, Gold konnte leicht zulegen. Ich kann es nochmal wiederholen: 1,09%. Ja. Stand der Feinunze war 3.372. Jetzt sollte es auch
Dollar
jeder präsent
oder?
Haben. Dollar, ja.
Ja, Dollar, klar. Wir haben, ich glaube, einen Verlierer und einen Gewinner mitgebracht. Ich habe hier den Verlierer, so viel schon mal vorweg.
Ich teaser mal, ich habe sogar einen Gewinner und einen Verlierer mitgebracht.
Also
aber,
doch zwei, okay.
Ich habe zwei, ja.
Dann schaffen wir vielleicht unter 30 Minuten heute doch nicht.
Doch, schaffen wir.
Ja, ich habe mitgebracht und zwar Eventim, CTS Eventim. Ich glaube, jeder kennt das Portal, auf dem man Tickets für Veranstaltungen buchen kann. Sitz des Unternehmens ist übrigens Bremen, also Deutschland, und eine Marktkapitalisierung von 8 Milliarden, eher zu den kleineren Werten. Gelistet ist es im MDAX. Aber ganz interessant, CTS Eventim ist europaweit auf Platz 1 der Ticketanbieter und global auf, René?
Boah, schwer. Platz 7.
2. Platz 2. Wusste ich auch nicht. Nee, also ich habe zumindest auch schon mal das ein oder andere Ticket darüber gekauft. Womit verdient CTS Eventim eigentlich Geld? Die haben zwei Bereiche, die dazugehören.
Ticketverkäufe.
Wahnsinn, gut kombiniert. Ticketing, so nennen sie das. Vermarktung von Tickets für sämtliche Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Theater, Festivals, Messen. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und im Jahr werden dort über 300 Millionen Tickets verkauft. Der zweite Bereich. Ja?
Ja.
Gut.
Veranstaltungsmanagement.
Ja, nee, geht in die Richtung, würde ich gelten lassen. Live Entertainment. In diesem Bereich planen und organisiert Eventim nämlich bestimmte Veranstaltungen für die Künstler. Insgesamt,
gar nicht so schlecht, ne?
Ja, deswegen. insgesamt sind 36 Veranstalter in 15 Ländern und Veranstaltungen wie Hurricane, Southside oder, zumindest sagt mir der was, Rock am Ring. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Festival-Typ, aber Rock am Ring kennt man.
Sollte man kennen,
ist,
ja.
Ist auf jeden Fall von Eventim ausgerichtet. Und ja, ich weiß noch, damals schwierige Phase, 2021, während Corona, wo ja auch keine Großveranstaltungen stattfinden durften, hat sich ja Eventim bei den ein oder anderen Städten angeboten und ich glaube auch, dass sie den Zuschlag bekommen haben, diese Impftermine zu koordinieren.
Okay, ja.
Ja,
war mal bekannt. Ja,
aber kommen wir wieder auf heute. Eventim hat letzte Woche Zahlen vorgelegt. Insgesamt ist der Umsatz um 7,6% angestiegen. Das EBITDA ist allerdings um 0,8% zurückgegangen. Und das lag nicht an den Ticketverkäufen, die liefen nämlich gut, sondern an den Live-Veranstaltungen. Und die liefen nicht ganz so gut. Und darüber hinaus gibt es noch höhere Kosten bei der ein oder anderen Übernahme von anderen Firmen. Und das führte insgesamt dazu, dass der Gewinn von Eventim über 20% unter den der Analystenschätzung lag. 20%, das ist
stark
schon
verfehlt,
einiges,
ne?
Ja. Meistens wird man jetzt behaupten, dass da eine Anpassung der Jahresprognose folgt. Das war jetzt allerdings nicht der Fall. Man hält hier tatsächlich hinsichtlich des Umsatzes und des EBITDAs weiterhin an der Jahresprognose fest. Und man sagt, die jüngsten Zukäufe der Unternehmen haben eher einen positiven Beitrag. Und das wird sich bis zum Ende des Jahres auch noch auszahlen. Die Börse sah das tatsächlich eher anders und wohl bestraften die Aktie am gleichen Tag mit minus 10%. Darauf den Tag folgten dann natürlich noch die ein oder anderen Analystenanpassungen und inzwischen hat die Aktie seit den Zahlen knapp 18% abgegeben. Wenn man sich das laufende Jahr allerdings anguckt, liegen wir da noch gut 2% im Plus. Ja.
Interessant.
Danke.
Du hast gerade schon über Übernahmen gesprochen,
jetzt bist,
ne?
Jetzt bist du dran.
Ja, jetzt bin ich dran. Du hast über Übernahmen gesprochen und ja, gestern wurde eine große mögliche Übernahme aus dem Getränkesegment bekannt. Keurig Dr. Pepper plant die Übernahme des niederländischen Tassimo-Herstellers JDE Peet's. Deswegen habe ich zwei Unternehmen mit dabei.
Dann wusste ich doch von beiden.
Um sein schwächelndes Kaffeegeschäft zu stärken. Der US-Getränkekonzern Dr. Pepper bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar, was insgesamt etwa 15,7 Milliarden Euro entspricht. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet's die bereits angekündigte Dividende von 36 Cent je Aktie weiterhin erhalten. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Sätze zu den einzelnen Unternehmungen. Keurig Dr. Pepper, entstanden 2018 aus der Fusion von Keurig Green Mountain und der Dr. Pepper Snapple Group, ist in den USA vor allem für Softdrinks wie 7-Up, Snapple, Schweppes oder Dr. Pepper selbst bekannt, aber auch im Kaffeebereich haben sie Marken wie Green Mountain und die Keurig Kapselsysteme. Aktuell machen Getränke den Großteil des Umsatzes aus. Kaffee liegt bei rund einem Viertel. Vielleicht nochmal Grüße an meinen Bruder, der ein Dr. Pepper-Fan ist. Und
oh, meine Schwester auch.
Deine Schwester und Marco Sutrup. Also der schwört auch auf Dr. Pepper-Cola. Ich weiß nicht, hast du sie mal probiert, Lukas?
Ja, ich kenne die.
Und?
Mit Vanille gibt es die, glaube ich,
ja, mit so
auch.
Irgendwie, ich habe es gestern nochmal, ich habe ChatGPT gefragt, irgendwie mit, ich glaube, 17 oder 23 Aromen,
ja,
die man
Cherry
rausschmecken kann.
Cherry gehört auch dazu, wo
genau.
Wir wieder am Anfang,
ja,
sind.
Ist richtig.
Aber ich bin überhaupt kein Cola-Fan. Von daher, okay. Ja, war nicht meins, aber für mich ist Cola auch überhaupt.
Für mich ist es, wenn dann Coca-Cola. Ja, wenn dann Coca-Cola, also ich bin überhaupt kein Freund von Dr. Pepper. Aber es soll ja den einen oder anderen geben. JDE Peet's dagegen ist ein reiner Kaffeespezialist mit langer Tradition. Die Wurzeln reichen zurück zu Dove Egberts in den Niederlanden und Jacobs in Deutschland. Im Portfolio finden wir weltbekannte Marken wie Jacobs, Lohr, Tassimo, Senseo und Dove Egberts und in den USA Peet's Coffee. Zusammen kommt JDE Peet's zuletzt auf etwa 9 Milliarden Euro Umsatz. Nach der Übernahme wird der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten. Eines für das Kaffeegeschäft und das andere für die Getränkesparte. Und der Wettbewerb im Kaffeesektor belastet Keurig Dr. Pepper schon länger, während JDE Peet's mit über 50 Kaffee- und Teemarken weltweit zuletzt sehr, sehr gute Ergebnisse verzeichnen konnte. Und abgeschlossen soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026. Ja, was haben die Aktien aus der Nachricht gemacht? An den Märkten kam die Nachricht zum Teil gut an. Die Aktie von JDE Peet's schossen zum Wochenstart, du hast es auch gestern mitbekommen, um knapp 20% nach oben. Hast du mitbekommen, was Dr. Pepper gemacht hat?
Ich glaube, in dem Moment, wie wir drauf geschaut haben, waren sie bei plus minus null.
Ja, genau.
Im Nachgang, weil du jetzt am Anfang gesagt hast, ein Verlierer und ein Gewinner kam wahrscheinlich nicht ganz so gut an und dürfte dann
minus 10 sogar.
Boah. Okay.
Ja, ist zu begründen mit den teilweise Sorgen über die hohe Übernahmekosten und Schulden dann von JDE Peet's. Von daher sind die Altaktionäre dann eher mal in den Verkauf gegangen, genau, ja. Übrigens, die JAB Holding, die das Vermögen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann verwaltet, sowie einige Führungskräfte von JDE Peet's haben bereits zugestimmt, ihre Aktien anzudienen, was rund 69% der Anteile entspricht. Und die Reimanns, erwähnt, zählen zu den reichsten Familien Deutschlands. Ihr Vermögen wird auf über 20 Milliarden Euro geschätzt. Öffentlich treten sie kaum auf. Also ich kannte sie ehrlicherweise gar nicht. Sie leben anscheinend sehr, sehr zurückgezogen, also sind überhaupt nicht in der Presse irgendwo vertreten und haben aber über die JAB Holding in den letzten 20 Jahren weltweites Kaffee- und Konsumimperium aufgebaut. Und die Familie fällt jetzt nach dem Deal nicht komplett raus, ganz im Gegenteil, die Reimanns haben auch Dr. Pepper seit Jahren im Portfolio und mit dem Deal bündeln sie ja quasi über die Holding ihre Kräfte und stellen sich global noch schlagkräftiger gegen die großen Gegenspieler im Kaffeebereich Nestle und Starbucks auf. Ja, ich glaube, schon interessant, wie auch dann die irgendwie viertreichste deutsche Familie bei dem Deal die Finger im Spiel hat. Wie gesagt, war mir ehrlicherweise so gar nicht bekannt, dass da die JAB Holding auch so prominent vertreten ist. Aber ich glaube, wir werden bestimmt nach erfolgreicher abgeschlossener Übernahme hier im Podcast nochmal berichten. Aber wie gesagt, das soll irgendwo Anfang, Mitte nächsten Jahres dann der Fall sein. Lukas, in Anbetracht der Zeit, du hast gerade was von einer halben Stunde gesagt. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht, darüber zu kommen. Du kommst zum regionalen Teil.
Danke, genau.
Gerne.
Ich habe den regionalen Teil und da wir auch bei uns im Team tatsächlich die ein oder anderen Pferdebegeisterten haben, habe ich hier mal eine Info oder eine interessante Nachricht aus Münster zu einer Veranstaltung, die da stattgefunden hat. Und zwar geht es um das Turnier der Sieger und das findet seit 1955 jedes Jahr Ende August auf dem Schlossplatz in Münster statt und gilt als eines der wichtigsten Reitsport-Events Deutschlands. Ich glaube, das Wichtigste ist irgendwo in Warendorf. Ich bin jetzt da nicht im Thema, aber... auch Münster gehört dazu.
Ich habe irgendwie Aachen im Kopf, aber ich bin bei Pferde.
Stimmt, Aachen ist auch viel.
Bei Pferde bin ich irgendwie raus. Ja.
Circa 28.000 Zuschauer verfolgen das und Dressur und Springen auf wirklich gutem und höchstem Niveau. Und das Teilnehmerfeld zeigt auch, wie global der Reitsport ist. Neben deutschen Größen reiten auch internationale Stars aus Italien, Schweden oder Saudi-Arabien mit. Und auf Saudi-Arabien komme ich gleich noch. Und ganz interessant, ich habe mal nachgeschaut, was das kostet, so ein Pferd aus Saudi-Arabien oder Co. nach hier hin zu bringen. Was denkst du?
Sechsstellig?
Da sind wir noch nicht. Aber es sind keine kleinen Hürden. Erstmal kommt der Transport per Flugzeug, beziehungsweise Spezialflugzeug, wenn es jetzt hier kein Nachbarland ist. Dann müssen die anschließend in Quarantäne und noch eine tierärztliche Betreuung muss stattfinden. Und da kann man ganz gut und schnell mal irgendwo zwischen 8.000 und 30.000 Euro pro Pferd hinlegen. Und auch interessant, seit 2025 trägt das Turnier zum ersten Mal den Namen Al-Shira-Turnier der Sieger und das ist benannt nach dem neuen Titelsponsor aus Abu Dhabi. Und hinter Al-Shira steht die Herrscherfamilie Al-Nayan. Genauer gesagt ist die Ehrenpräsidentin dieser Organisation Al-Shira, die seit Kindheit eigentlich gerne reitet, die Enkelin vom Gründervater der Vereinigten Arabischen Emirate und die Nichte des aktuellen Kronprinzen.
Wenn du das sagst.
Ja, das scheint wohl so zu sein. Und ich finde es interessant, dass aus dem Bereich da hinten.
Das gefühlt ja irgendwie ein europäischer Sport, ne? Und dann aus dem Nahen Osten quasi hier dann Sponsoring betrieben wird. Also kriegt man ja nicht nur beim Pferdesport mit, sondern auch beim Fußball. gut, Formel 1 ist jetzt irgendwie ein globaleres Ding, ne? Aber,
ja, schon. Aber selbst hier, so ein schon, Turnier, ne? In Münster, ja. Wird dann gesponsert aus Abu Dhabi. Und ja, tatsächlich wird das auch sehr dankend angenommen, weil ohne eine solche Unterstützung können die Turniere eigentlich langfristig nicht überleben, weil wir haben die Kosten gerade gehört. Teilweise werden die Kosten sogar von dem Turnierausrichter, von dem Veranstalter übernommen, auch die Übernachtung. Klar ist das positiv auch für Münster wirtschaftlich und es lockt natürlich auch Pferdebegeisterte nach Münster, die dann halt auch Tourismus und alles ankurbeln.
Aber dafür brauchst du halt auch die besten Pferde und Reiterinnen dann da und deswegen musst du auch Geld in die Hand nehmen.
Ja, ne? Und so ein Pferd kann gut und schnell mal so viel kosten wie nicht Formel 1, aber wie ein Bundesligaspieler oder ein Sportrennfahrzeug, aber schnelle Autos. Also 1,5-2 Millionen ist man da schnell los. Ja. Und das geht auch hier bei dem Turnier tatsächlich in die Richtung. Da ist wirklich eine sehr, sehr gutes und hohes Niveau von den Reitern und dann halt auch entsprechend teure Pferde zu sehen. Aber ja, das ist so eine Nachricht mal aus Münster, mal was ganz anderes. Ich habe jetzt mal bewusst auch geguckt, was kostet das mal nach hier hinzubringen, was ist so ein Pferd wert, der neue Sponsor, wie kommt der an, und das sind alles super und schöne Nachrichten. Ja. Und von daher, das
Wirtschaftsfaktor auch in Münster
Tourismus
hier.
Tourismus wird angekurbelt.
Ja. Ja, interessant.
Kommen wir zum Ausblick.
Wir kommen zum Ausblick, fangen mit dem volkswirtschaftlichen Bereich an und haben heute Verbrauchervertrauen Conference Board aus den USA. Morgen Verbrauchervertrauen aus Deutschland, was bekannt gegeben wird. Am Donnerstag die Zahlen zum BIP-Wachstum, auch nochmal interessant, so weitere Zinsfahrt. Und am Freitag Verbraucherpreise, vielfach hier aus Europa, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland. Und auch nochmal eine PCE-Preisindex aus den USA, auch nochmal interessant für den weiteren Zinsfahrt. Und Verbrauchervertrauen Uni Michigan. Also ein bisschen was kommt von der volkswirtschaftlichen Seite. Aber ich glaube, das Highlight diese Woche ist und bleibt Nvidia am Mittwoch nachbörslich, ne?
Ja. Ich meine, ja, nachbörslich, auf jeden Fall nachbörslich, ja.
Genau.
Bei uns dann nach 22 Uhr.
Richtig, da wird dann der gesamte Markt drauf schauen. Alles andere ist eigentlich diese Woche an den Kapitalmärkten völlig irrelevant.
Komm, wen haben wir da?
Okay, wir haben noch CrowdStrike, wir haben HP, ja.
Komm.
Durchaus größere, aber Nvidia überstrahlt alles,
ja,
ne?
Ja.
Am Donnerstag haben wir Brille Fielmann, ne?
Ja.
Autodesk Delivery Hero und am Freitag nochmal ganz interessant, vor allem so mit Blick auf Asien, die Alibaba Group, die Zahlen präsentiert. Also von daher.
Schon die ein oder anderen großen. Doch,
Nvidia,
größere. Da könnte selbst wahrscheinlich eine Tesla oder was stehen. Nvidia wird alles sowieso aktuell.
Ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Ja. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, im Podcast gesagt, von April bis heute den Börsenwert verdoppelt von 2,2 Billionen US-Dollar auf 4,4 Billionen US-Dollar. Also das impliziert natürlich extrem hohe Erwartungen, die jetzt in dem Wert mit drin sind, und hat das Potenzial, den Markt zu stützen, auch mal Rückenwind zu verleihen, aber auch vielleicht vor allem dem Tech-Bereich so ein bisschen die Flügel zu stutzen.
Ja, andererseits muss man auch sagen, laufendes Jahr, glaube ich, ist Nvidia gar nicht mal so gut.
Boah, gucken wir auf US-Dollar-Basis.
19% in Euro ist jetzt,
Aber auf US-Dollar sind wir bei 30 dann, ne?
Ja, genau, kommt noch ein bisschen was drauf, 33.
Finde ich jetzt gar nicht schlecht.
Ja. Aber entspricht ja schon wohl auch, wenn wir uns den DAX anschauen, ne? Da liegen wir auch schon fast.
Ja.
Na gut, Gold, 30%.
Ja, die Woche wird.
Es gab mal Jahre, da war die Nvidia zu dem heutigen Zeitpunkt seit Start schon 150-200% im Plus.
Wir haben aber eine andere Basis jetzt, ne?
Ja, es wird spannend. Es wird spannend.
Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Abonnieren Sie uns weiter. Gerne empfehlen Sie uns weiter und schreiben Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Dankeschön. Ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.